Herzlich willkommen bei FSK 93.0. Es ist Samstag 19 Uhr, das heißt, es ist Zeit für ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Die relativ neue Sendung jetzt in der dritten Woche zum Prozess in München gegen Tschepe und für weitere Angeklagte. Der Prozess pausiert immer noch in der Pfingstferienpause. Und deswegen bilanzieren wir, wie letzte Woche schon angekündigt, den Bundestagsuntersuchungsausschuss ein wenig. Und daher begrüße ich bei mir im Studio den Gast aus Berlin.
Hallo.
Ja, und vorher nochmal angemerkt, auch letzte Woche schon drüber berichtet, in München gab es wieder Anschläge auf linke Einrichtungen von Nazis. Letzte Woche schon berichtete Anstieg von rechtsextremen Anschlägen auf linke Projekte und auch auf Anwälte der Nebenklage reißt also nicht ab. So, nun wenden wir uns aber, wie schon letzte Woche angekündigt und gerade eben auch, nochmal dem Bundestagsuntersuchungsausschuss in Berlin zu, der vorletzte Woche seine letzten beiden Sitzungen hatte und im September wohl den Abschlussbericht vorlegt. Und wir ziehen jetzt schon einmal ein wenig Bilanz. Also mir persönlich drängt sich so das Gefühl auf, dass sich Deutschland mal wieder als Aufarbeitungsweltmeister sozusagen beweist. Am Anfang war alles extrem skandalös. Es war sogar von sowas wie, oh, es kommt eine Staatskrise die Rede. Jetzt werden die ganzen Skandale, die uns über die letzten Monate beschäftigt haben, so ein bisschen eingeebnet und einfach hin zu einer Verfassungsschutzreform umgepolt, beziehungsweise dass der Verfassungsschutz zum Beispiel zentralisiert wird und so weiter und so fort. Eine Reform, die vielleicht dem Verfassungsschutz auch größere Kompetenzen dann zuweist, als er vorher hatte. Also passiert im Grunde möglicherweise das wieder, was eigentlich bei allen entsprechenden Skandalen, terroristischen Umtrieben und so weiter, sonst auch immer passiert. Aber trotzdem muss ich sagen, dass das schon, diese Einebnung schon auch ein Phänomen durchaus ist. Aber wie würdest du das sehen?
Ich würde da mit einem Zitat ausnahmsweise nicht aus dem Untersuchungsausschuss, sondern aus der Kommission zum NSU der Innenministerkonferenz kommen. Da hat nämlich der Innenminister von NRW, Ralf Jäger, erklärt, die Ursache für die tragischen Fehlleistungen lag im Wesentlichen darin, dass alle Sicherheitsbehörden aneinander vorbeigearbeitet haben. Das dürfe sich nicht wiederholen. Und so ist es ja dann auch ein bisschen. Die Geheimdienste und die Polizei haben aneinander vorbeigearbeitet. Dahinter verschwindet komplett was an Unerklärlichen. Und das war ja immerhin, letzte Woche haben wir den Untersuchungsausschuss ja sehr gescholten für seine Stellungnahmen. Aber immerhin steht da drin, sagen die so Sachen wie, das können wir nicht klären, das wissen wir nicht, ob da jetzt veruntreut, vertuscht etc. wurde. Das verschwindet ja alles komplett, wird zu einem, die Sicherheitsbehörden müssen besser zusammenarbeiten. Es gibt ja diese Ideen einer Datei der V-Leute, damit auch alle wissen, wer wo arbeitet. Und es geht sogar noch weiter, denn in der Innenministerkonferenz hat man sich dann überlegt, das System der V-Leute ist unverzichtbar und es muss gestärkt werden. Und jetzt soll ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden, in dem die Staatsanwaltschaften eben die Möglichkeit haben, Verfahren eben auch wegen schwerer Straftaten, wie zum Beispiel Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz oder die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung einzustellen. Also wir haben ja damals immer über diesen Fall von Tino Brandt, haben wir hier im Freien Senderkombinat so einige Stunden diskutiert. Das war der Typ, der ganz genau wusste, also der ganz bewusst V-Mann geworden ist, der in einem
Gespräch mit Thorsten Heise, dass Thorsten Heise NPD-Mitglied angeblich ohne das Wissen von Tino Brandt mitgeschnitten hat, warum auch immer, wo Tino Brandt sich endlos darüber auslässt, wie gut es doch ist, V-Mann zu sein, weil man da sowohl sich selber als auch die Nazi-Szene sehr gut vor Strafverfolgung schützen kann. Und es liefen ja richtig viele Verfahren gegen Tino Brandt, die nie...
Ich glaube 20, oder? Es waren 20 eingestellte Verfahren.
oder über 30, war jetzt so die Zahl, die ich habe, aber ist ja auch egal. Jedenfalls richtig wegen Körperverletzungen. Der hat Polizisten angegriffen und zu so Matches auf der Straße herausgefordert und so weiter und so fort. Das wurde alles eingestellt oder endete in Freispruch. Jedenfalls wusste der das sich ganz genau zunutze zu machen und eben auch Nazi-Konzerte zu schützen und so weiter und so fort. Das ist der Fall Tino Brandt ganz grob. Und dann hat er auch angegeben, dass er vor Durchsuchung durch die Polizei, also die Polizei wollte bei ihm eine Durchsuchung machen und er wurde vom Verfassungsschutz davor gewarnt und konnte vorher seine Wohnung entsprechend aufräumen und die Beamten früh um 6 mit einem schönen Kaffee begrüßen. Also diese Vorfälle sind ja alle hinlänglich schon besprochen worden, aber das ist der Fall Tino Brandt, der immer wieder als schillernde Figur beschrieben wird, was allerdings auch so ein bisschen komisch ist. Aber das ist sehr exemplarisch. Und das, dem scheint jetzt ein gesetzlicher Rahmen zugefügt werden. Soll ein gesetzlicher Rahmen zugefügt werden, genau.
Damit man solche Top-Quellen, als solche wurde Tino Brandt ja ständig bezeichnet, eben noch besser schützen kann und nicht im Zweifelsfall dann im Nachhinein mal zurückrudern muss. Und so wird halt eben aus einem Punkt, der im Untersuchungsausschuss immerhin noch kritisiert wurde, die Linkspartei ist, glaube ich, immer noch dafür, das V-Leute-System komplett abzuschaffen und den Verfassungsschutz abzuschaffen. Der Rest will immerhin eine stärkere Kontrolle. Da sollte man sich gar nichts vormachen. Währenddessen wird in der Innenministerkonferenz schon das Gegenteil bewiesen und gemacht. Und der nächste Vorwurf, der aus dem Untersuchungsausschuss, oder Vorwurf, aber die nächste Folgerung war ja ein ganz eventuell, wir hatten das letzte Woche ja schon in der Sendung, diese Edati-Ansprache mit ganz eventuell, vielleicht sind Leute, die zur Polizei oder zur Bundeswehr gehen, doch ein ganz klein wenig autoritärer und auch ein bisschen rassistischer. Das wird auch sofort weggespült. Also aus dieser Folge, die im Untersuchungsausschuss in der letzten Woche besprochen wurde, nämlich da waren so ein Polizeiausbilder und ein Kriminologe und haben darüber gesprochen, was sich denn verändern könne, wie denn der Ist-Zustand in der Polizei ist, das Wort Kasernenhofton fiel. Das wurde bei der Innenministerkonferenz auch sofort wieder auf seinen Platz verwiesen. Es ist falsch, es ist in der Sache falsch, Polizei und Verfassungsschutz pauschal Unfähigkeit vorzuwerfen, sagte Eckhard Müller. Die Behörden seien auch nicht auf dem rechten Auge blind gewesen, es gab kein komplettes Systemversagen. Trotzdem habe es insgesamt etwa 60 Stellen Versäumnisse gegeben. Also von Pannen sind wir mittlerweile bei Versäumnissen angekommen, 60 Versäumnisse. Versäumnisse wie der Fall des V-Mann-Führers Andreas Tremmen, der im Internetcafé in Kassel saß, als dort Halit Yozgat erschossen wurde vom NSU, der zur selben Zeit dort war, der danach nicht zur Polizei ging, der den Schuss nicht gehört haben will und der auf Nachfrage des NSU-Untersuchungsausschusses, wen er denn gerade führt, also für welchen Nazi, er ist V-Mann-Führer Rechtsextremismus, für welchen Nazi er denn gerade verantwortlich ist, die Aussage verweigerte und diese Aussage unter dem Titel des Quellen- und Staatsschutzes immer noch auch unklar ist. Das sind also diese Versäumnisse, über die man da redet.
Und gerade Stichwort Quellenschutz war ja im Bundestagsuntersuchungsausschuss immer und immer wieder ein Aufreger wert. Auch die Abgeordneten haben sich da immer wieder drüber erwähnt. Quellenschutz zeigt, also soll die Quelle eben Leib und Leben schützen, weil wenn rauskommt, dass eben der Nazi für den Verfassungsschutz arbeitet, dann müsse er von der Szene ja einiges befürchten. Das Gegenteil schien allerdings eher der Fall zu sein. Das haben auch einige Abgeordnete immer mal gesagt und gefragt. Die fragten dann eben, und ist denn mal jemandem was passiert, als rauskam, dass der V-Mann war? Und gerade da ist auch wieder das Beispiel Tino Brandt zu nennen. Als rauskam, dass der V-Mann war, da musste der nicht wegziehen. Da ist er einfach weiter in der Nazi-Szene geblieben und hat einfach gesagt, ja, ich habe die Nazi-Szene mit dem und vor allen Dingen den Thüringer Heimatschutz, aus dem ja Zschäpe, Bönhardt und Mundlos stammen, als Nazi-Organisation, den habe ich finanziell eben aufgebaut mit dem Geld vom Verfassungsschutz, was man auch einfach so mal sagen kann. musste der nicht wegziehen und dann konnte ein Mensch vom Verfassungsschutz vor dem Ausschuss einfach nur das Beispiel nennen, ja, einer ist mal verprügelt worden. Also für einmal verprügelt werden, wurden da einfach Quellen geschützt, Informationen nicht weitergegeben und so. Und insofern ist dieser Quellenschutz einfach relativ fragwürdig, was auch vor diesem Ausschuss mehrfach ganz klar deutlich wurde, weil dann eben auch die entsprechenden Informationen nicht an die Kriminalämter und an die Polizei weitergegeben wurden, die zum NSU hätten führen können. Und gerade im Zuge des Untertauchens wäre das ja essentiell gewesen. Diese Informationen sind aber unter diesem Label Quellenschutz einfach nicht weitergegeben worden.
Was ja zumindest was ist, was auch jetzt thematisiert wird, ne? Also das ist ja das, was dann eben die Cops versuchen über so diese Dateien und diesen Austausch und vielleicht das Einebnen des Verfassungsschutzes und daraus dann eben so eine bundesweite Geschichte zu bauen, irgendwie hinzukriegen. Dahinter verschwindet dann aber natürlich komplett der Rassismus der Ermittlungen. Also dieses ganze Ding, der sowohl bei Polizei wie auch VS mit den Dönermordern, also in der, die in der, mit den Dönermorden in der Presse ihr Bild auch gefunden haben, nicht? Bao, diese Sonder Bosporus und wie der Halbmond und wie diese Ermittlungsgruppen alle hießen, die auf gar keinen Fall wahrhaben wollten, dass es um Nazis geht, die morden, sondern die in bis weit über jegliche Grenze hinaus unbedingt beweisen mussten, dass das auf jeden Fall die türkische Mafia oder sonst wer war, die dafür sogar einen Geisterbeschwörer angestellt haben. Also gegen sowas hilft das natürlich überhaupt nicht, was da gerade passiert.
Über den Rassismus in den Behörden oder rassistische Strukturen, wie auch immer, werden ja schon manchmal deutliche Worte gefunden, auch von Edati aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. Das kommt ja schon vor, auch letzte Woche, das haben wir letzte Woche auch schon erzählt, der eine Experte, der halt ganz klar Rassismus auch in den Polizeibehörden benannt hat. Dafür werden also schon deutliche Worte gefunden, aber was nie groß fällt oder wenn dann auch gerne ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, wenn das mal jemand erwähnt, auch öffentlich ist ja, dass nicht nur in den Polizeibehörden eben dieser Rassismus vorherrscht, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich. Also dass es ein gesamtgesellschaftliches Rassismusproblem in Deutschland gibt, das wird nicht angefasst oder nur ganz verhalten, wenn überhaupt, aber dann auch nicht in längerer Konsequenz. Also wie am Anfang schon erwähnt, viele Dinge, Vorfälle, wie auch immer, werden ja skandalisiert und dann einfach ein paar Monate später ist davon nie die Rede und man müsste sich, wenn dann irgendwie sehr anstrengend raussuchen, dass es überhaupt mal erwähnt wurde. Aber in der Gesamtbilanz, die momentan zu NSU und den Behörden, Fehlern, Versäumnissen genannt werden, zählt eben dieser gesamtgesellschaftliche Rassismus überhaupt nicht dazu. Also das auch nochmal so ein wenig als unsere Bilanz.
Und da ist man natürlich auch automatisch an den Grenzen, die so ein Untersuchungsausschuss leisten kann. Also auch die Linkspartei, die ja nun immerhin den Verfassungsschutz platt machen will und auch nochmal ganz doll betont, wie rassistisch denn die Polizei ist und die Geheimdienste, über die Bevölkerung in Deutschland, über die Normalität hier auf der Straße reden die gar nicht. Und das sind natürlich einfach, da ist man dann halt eben in der Demokratie und da ist man halt eben genau in solchen parlamentarischen Vorgehensformen, wo es weiter nicht mehr geht. Und das macht dann natürlich auch die Einschätzung, was können wir als Linke, als Menschen mit einem Interesse an der Veränderung dieser Gesellschaft daraus mitnehmen, da würde ich das, was ich letzte Woche schon mal so andeutete, extrem bestärken. Mehr als Futter und als Information, als Munition auch im besten marxischen Sinne, ist da ja nicht rauszuholen an so einem Punkt.
Ja, leider nicht. Und auch wenn viele Mitglieder bzw. Abgeordneten aus diesem Bundestagsuntersuchungsausschuss, glaube ich, aus ihrer heilen Rechtsstaatwelt so ein bisschen rausgepurzelt sind. Das konnte man schon immer mal so ein bisschen beobachten. gerade zum Beispiel bei Clemens Binninger von der CDU. Ich meine, als CDUler ist man ja schon relativ überzeugt von dem Ganzen hier, nehme ich mal an. Und dann auch noch als ausgebildeter Polizist, der hat schon ganz schön geguckt, um es mal sehr umgangssprachlich zu sagen, aber diese Dinge, die spielen da leider im Nachgang nicht mehr so die Rolle. Das wird jetzt alles schön wieder so ein bisschen eingeordnet, eingeebnet, alles in einen schönen rechtsstaatlichen Rahmen gegossen, sodass das alles hier noch besser läuft, als es vorher im Grunde sowieso schon lief, nämlich ganz schön gut bis auf diese 60, wir nennen es Versäumnisse.
Versäumnisse. Und für so Gesellschaft kann sich dann ja auch, darum kann sich dann dieses Institut ja kümmern. Also das ist ja der große Fliehpunkt. Es soll ein Institut aus Bundesgeldern gegründet werden. Da kann man dann fein vor sich hinforschen über Rassismus. Und dann wird man schockierend feststellen, vielleicht hat das auch was mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun und mit Umgang mit der Moderne und mit Projektion. Das kann man aber jetzt sich dann alles nochmal ganz in Ruhe mit einer ausgefahrenen Studie angucken. Vielleicht holen die einen Heidmeier oder so. Das wäre toll. So ungefähr wird das jetzt ja laufen. Dann gibt es dieses Institut, da sollen dann Analysen passieren, inwieweit der Verfassungsschutz beschnitten wird nach dieser, also das war ja auch so eine Idee des Untersuchungsausschusses in diesen Andeutungen, was da so jetzt in dem Endpapier stehen wird aus der letzten Woche. Aber wenn ich mir jetzt diese Statements von der Innenministerkonferenz angucke, ist da ja nicht zu erwarten, dass da irgendwas passieren wird. Das heißt, es wird um so eine Symbolpolitik geben, dann wird nochmal schnell geguckt, dass auch wirklich in allen Städten auch wirklich ein Gedenkstein irgendwo in der Ecke liegt. Und dann kommt das Institut über Rassismus und dann kriegt Exit Deutschland mehr Kohle, damit ja noch zwei Nazis, die öfter mal zusammengeschlagen wurden, die Szene verlassen. Mehr wird da ja nicht passieren. Spannend wird dann, und zwar mal wieder die Forderung der FDP, wird nach dem Wahlkampf dieser Untersuchungsausschuss wieder aufgenommen. Die Argumentation von diesem, ich glaube von Kurt ist das, ist ja stimmig. Es ist total viel angefasst worden. Es konnten ganz viele Versäumnisse, ich übernehme das jetzt mal, das ist einfach zu schön, viele Versäumnisse nicht letztendlich geklärt werden. Manche Akten wurden ja auch erst spät bereitgestellt. Man müsste sich das nochmal in Ruhe anschauen und auch noch besprechen. Aus der SPD, also vor allem von dem Obmann Edati, gibt es dazu bisher eher Zurückhaltendes im Sinne von, wenn der Bundestag das beschließt, dann machen wir das natürlich. Aber das wäre tatsächlich nochmal spannend und zwar wieder genau unter dem Aspekt, den wir eben hatten. Ne? Dann gibt es einfach noch mehr Infos.
Ja, die ja jetzt auch zum Beispiel möglicherweise im Prozess so ein bisschen hochgespült werden und eben auch durch die anderen Untersuchungsausschüsse in Sachsen und Thüringen laufen die ja nach wie vor. In Thüringen soll die Mutter von Bönhardt jetzt vernommen werden, also das geht immer weiter und auch allgemein mein Eindruck im Untersuchungsausschuss im Bundestag war auch immer alles, was gefragt wurde und alles, was dann von den Zeuginnen und Zeugen gesagt wurde, hat im Grunde nur noch mehr Fragen aufgeworfen. Also es ist eigentlich so ein richtiges, wie der heiße Brei. Es wird einfach immer mehr Fragen müssen gestellt werden, immer mehr Akten müssen angefordert werden und so weiter und so fort. Und das war jetzt einfach, wie auch letzte Woche schon erwähnt, war einfach so ein zeitlich gesetztes Bundestagswahl-Ding. Am Ende war der Ausschuss meines Erachtens noch lange nicht. Und jetzt gerade über die nächsten Monate wird ja viel rauskommen. Und da wäre es ja schon spannend und auch durchaus unterstützenswert, wenn dann die verschiedenen Untersuchungsausschüsse haben sich ja schon auch die Bälle immer zugespielt, wenn das dann weitergehen könnte. Gerade weil, und das muss man auch immer noch mal lobend erwähnen, in dem Untersuchungsausschuss, im Gegensatz zu sonstigen Untersuchungsausschüssen, wo das wohl mehr der Fall ist, so fraktionsübergreifend gearbeitet wurde, im Gegensatz zu anderen, wo so parteipolitische Abwägungen und Wahlkampf wohl immer eine Rolle spielen. Die Frau Högel von der SPD hat das einmal so ausgedrückt, zwischen uns passt kein Blatt Papier. Und so war der Eindruck auch, also dass da wirklich zielgerichtet gemeinsam gearbeitet wurde, was einfach so eine Ausschussarbeit entgegenkommt und auch möglichst viele Infos dann auch rausholt, die man ja dann hier entsprechend bewerten und analysieren kann. Ja, und insofern wäre es schon erfreulich, wenn das dann ab Herbst weiterlaufen könnte. Auch das so ein bisschen eine Bilanz.
Wobei, es gab ja die eine Sitzung, ich war da selbst gar nicht da, aber aus den Notizen, die ich so gelesen habe, die Sitzung mit Schilly, die muss ja schon recht fraktions-, also Da gibt es ja den Vorwurf, der Edati hätte Fragen im Endeffekt eigentlich verhindert, kritische Fragen an Chili. Das wäre alles so sehr schulterklopfend gewesen. Und ich glaube, das wäre der eine Bruch in genau diesen Wahlkampfüberlegungen, weswegen mir auch zunehmend klüger erscheint, dass diesen Ausschuss tatsächlich auch auszusetzen über den Wahlkampf. Was aber natürlich gleichzeitig auch ein Armutszeugnis ist, wie eben dieser ganze Mist funktioniert. Also dann kann man eben über eine Mordserie und über die Hintergründe vor allem dieser Mordserie, dieser rassistischen Mordserie, gar nicht mehr sprechen, weil ja Wahlkampf ist. Das ist ja einfach zutiefst abwegig. Auch richtig finde ich, sich die anderen Untersuchungsausschüsse anzugucken. Gerade das Team von Katharina König in Thüringen macht da ja hervorragende Arbeit, auch in der Dokumentation dieser Untersuchungsausschüsse. Also wer auf haskala.de mal schaut, findet da Protokolle und Mitschriften, die ich glaube, eine Zeit lang haben die sogar getwittert gleichzeitig von den Ausschüssen. Das ist schon sehr hoch anzurechnen, gerade weil man natürlich nicht mal eben nach Jena jetten kann, um sich da mal den Untersuchungsausschuss anzuschauen. Ich weiß noch nicht mal, ob da öffentlich ist.
Teils in Erfurt im Landtag.
Knapp. aber er hilft natürlich die Informationssammlung voranzubringen und damit eben auch für die eigene politische Praxis sich Überlegungen anzustellen.
Eine weitere Bilanz aus diesem Bundestagsuntersuchungsausschuss ist ja auch, dass es im Grunde schon auch so ein bisschen erstaunlich ist, dass die überhaupt was rausbekommen haben, weil die Arbeit von diesem Ausschuss trotz allen Bekundungen, ja, wir wollen es jetzt alles rückhaltlos aufklären und die Bundesregierung wird alles dafür tun und alle müssen jetzt mit vereinten Kräften daran arbeiten, alles offenlegen, bla bla, was vorher gemacht wurde von unterschiedlichsten Stellen, dem wurde wie überraschend keinerlei Folge geleistet. Das heißt, zum einen haben sich die Zeuginnen und Zeugen in diesem Ausschuss widersprochen. Vor allen Dingen zwischen Polizei und Verfassungsschutz ging es immer hin und her, sich die Schuld in die Schuhe zu schieben, auf sich gegenseitig mit dem Finger zu zeigen und von sich selbst behaupten, alles richtig gemacht zu haben. Und zwar immer absolut widersprüchlich. So hat zum Beispiel zu diesem Untertauchen 98 von Mundlos, Bönhardt und Zschäpe hat die Polizei gesagt, wir haben keinerlei Informationen von dem Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen bekommen. Und wenn, dann waren die zu spät. Und die Verfassungsschützer, die sich zum Teil dort vor diesem Untersuchungsausschuss sowieso ganz schön aufgeführt haben, als die großen Helden, die eigentlich alles hätten regeln können, wenn da nicht dies und das gewesen wären. Jedenfalls, die meinten, wir haben alle Informationen weitergegeben, wir haben da alles getan, was hätte getan werden können. Und zwar einfach immer klar, einer von beiden sagt nicht die Wahrheit. Und auch im Untersuchungsausschuss wurde es ein bisschen auf den Punkt gebracht, als ein Abgeordneter meinte, ja, sie behaupten hier immer jeweils das Gegenteil. Das heißt, einer lügt, wir glauben, der Verfassungsschutz lügt uns an und behauptet hier nicht die Wahrheit. So, das war das eine, dass einfach die Zeugen und Zeuginnen ganz offensiv trotz Strafandrohung und so weiter und so fort einfach so ein bisschen sich entweder nicht erinnern konnten oder auch offensichtlich gelogen haben, weil widersprüchliche Behauptungen, da muss jemand lügen. Aber der Klassiker war einfach, das war vor meiner Zeit, das war nach meiner Zeit, da habe ich die Akte nicht gelesen und ich kann mich nicht erinnern und habe ich erst nach 2011 aus den Medien erfahren. Das waren so die Aussageklassiker in dem Untersuchungsausschuss.
Mein ja. Favorit ist ja immer, das ist mir nicht erinnerlich.
Ja, sehr schön. Also wirklich harscheste Erinnerungslücken, sehr faszinierend. Dann aber wieder auch über so Kleinstereignisse, wo man selber sehr gut dasteht, sehr gute Erinnerungen. Also das ist das eine.
Und ich würde kurz nochmal reingrätschen und sagen wollen, wie offen und wie dumm das teilweise auch funktioniert hat. Also in der einen Sitzung, die ich beobachtet habe, ging es so weit, dass eben auch so eine Gegenüberstellung von Polizei und Verfassungsschutz und wo im Nachhinein rauskommt, dass die Leute, die für den, die BKA-Beamten, also die Polizeibeamten, die da waren, dass die zufälligerweise, nachdem die werden erst gefragt, haben sie mit Herrn Germino gesprochen. Herr Germino ist eben einer dieser Innenministeriumsleute, die im Untersuchungsausschuss auch da sitzen. Da sitzt ja, wir haben das hier schon mehrfach thematisiert, dieser Tisch aus Leuten, und im Endeffekt könnte man das den Stolperstein oder die Panzerwand nennen oder so. Die geben sich nämlich alle Mühe, damit da eigentlich nichts passiert. Und dann sagen die, nee, mit Herrn Germino haben wir nicht geredet. Dann kommt die nächste Zeugin vom BKA, haben sie mit Germino geredet? Ja klar, mit dem anderen Zeugen und Herrn Germino habe ich mich getroffen. Wo sowas schon klar wird, okay, hier wird schon vorbereitet. Dann sagen die, nee, aber über den Prozess haben wir natürlich nicht geredet. Dann wird gefragt, ja gut, und in dieser Akte, die sie zur Vorbereitung haben, weil da kam ich gerade drauf, als du sagtest, die erinnern Sachen nicht. Die kriegen ja die Akten auf den Tisch. Und was die nicht wissen, lesen die sich halt eigentlich ja wieder an. Aber in dem Fall wird dann gesagt, ja, und was war da so drin? Ja, hier die E-Mails zwischen Ihnen und Herrn Germino, wo in diesen E-Mails drinsteht, wie die gewünschte Version des BKA ist, wo so total klar ist und so ganz stumpf einfach gezeigt wird, nö, wir haben gar keinen Bock, dass hier irgendwas wirklich ausgesagt wird. Oder V-Mann Führer, die sich dann umdrehen zu genau diesem Tisch und hilflos gucken, wenn sie nicht wissen, ob sie die Frage beantworten dürfen. Oder von diesem Tisch gab es dann auch mehrfach die Versuche, dass Klarnamen als auch Tarnnamen von V-Männern nicht benutzt werden dürfen. Das klappt zum Glück dann nicht, aber dann sollte plötzlich eine neue Regelung mit 1 bis 7 oder sowas eingeführt werden. Total abwegig. Einfach nur, um möglichst viel Quellenschutz und möglichst viel Schleier über allem noch zu belassen.
Ja, in der Tat. Also dann wurde natürlich vieles in nicht öffentliche Sitzungen verlegt, wenn dann wieder irgendwas war. Und allgemein hatten eben diese Zeuginnen und Zeugen nur sehr eingeschränkte Aussagemandate, möchte ich das mal nennen. Und über, wenn dann irgendwie was Falsches kam, kam dann ganz schnell von hinten, so, das geht jetzt nicht. So, das eben zum einen, die Zeuginnen und Zeugen vor diesem Ausschuss. Und dann dieser Ausschuss eben, sollte eigentlich kompletten Aktenzugang bekommen, was aber auch immer sich oft als schwierig erwiesen hat, wenn es dann brisant wurde. Also gerade im Fall Corelli, diesem V-Mann, der dann den Ku Klux Klan in Baden-Württemberg wohl mit aufgebaut hat, hat der Bundestag gesagt, nö, kriegt ihr nicht. Und da wäre dann Edati auch, oder wäre der Ausschuss insgesamt so weit gegangen, eben vors Verfassungsgericht zu ziehen, um diese Daten einzuklagen. Also um jedes Stück Information musste bei diesem Ausschuss wirklich gekämpft und gerungen werden und dann immer noch alles ausgesiebt werden. Also die Befragung, die ging ja zum Teil über Stunden, und da aus den Erinnerungslücken und so die Stückchen, die irgendwie hilfreich als Information sind, rauszusieben, ist einfach ein Riesenstück Arbeit. Das muss man einfach sagen. Also wirklich jedes kleinste Detail ist da hart erkämpft. Und auch von der Öffentlichkeit, die da oben eben auf der Pressetribüne Platz nehmen durfte, auch dann natürlich von den Journalistinnen und Journalisten auch ebenso hart rausgesiebt, weil man ja nonstop konzentriert einfach warten musste, bis irgendwie was rauskam, was irgendwie als nützlich zu interpretieren wäre. So ungefähr, aber
das ja. Ganze vor allem vor dem Hintergrund von kiloweise geschredderten Akten, ne? Also der brisanteste Kram dürfte ja wahrscheinlich alles längst weg sein. Und da ist Thomas Richter, ich habe das mal irgendwo gelesen, dass das dieser Corelli ist, ist da natürlich keine Ausnahme. Also, dass der als führende Person im KKK Baden-Württemberg als V-Mann geführt wird, genau wie Kai Dalek, der das Thule-Netz, also so Internetorganisation und Kommunikationsaufbau überhaupt in rechter Szene bundesweit, dass das alles V-Männer waren, die Kohle gekriegt haben. Oder dieser Fall von Piato, den die nach versuchten Totschlag, rassistischem Mord eben im Knast angeworben haben und aus dem Knast rausgeholt haben, das sind ja auch einfach alles schon das, was jetzt rausgekommen ist, sind ja einfach krasse Stories.
Absolut. Also gerade was Piato betrifft, auch wenn wir jetzt gleich zum Ende kommen müssen, ist einer der brisanteren Fälle und zeigt einfach auch, dass alles trotzdem so ein bisschen egal ist. Denn der V-Mann-Führer, der damals für Piato zuständig war, Carsten Schepanski, der wie Piatto mit Klarnamen heißt. Dieser V-Mann-Führer ist jetzt in Sachsen der Chef vom Verfassungsschutz, vom Landesamt, und ist dann neulich mal mit dieser Information rausgerückt, das war gar nicht so klar, und ist dann eben zu seinem Innenminister oder eben von Sachsen dann dem führenden Politiker gegangen und hat das mal so gestanden, aber alles kein Problem, Vertrauensverhältnis nicht angekratzt, alle können bestens zusammenarbeiten, das läuft alles wie geschmiert, wie zuvor. Also gerade diese Personalie da aus Sachsen ist einfach faszinierend und zeigt einfach auf, dass sich bis auf Verfassungsschutz bekommt, mehr schöne Kompetenzen nicht viel tun könnte, wird. Also dass auch das, jegliche Konsequenz, die aus NSU zu ziehen wird, wird hart erkämpft sein, letztlich.
Oder gegen uns.
Ja, das sowieso. Mit dieser positiven Note verabschieden wir uns dann bis nächste Woche. Dann wieder eine Stunde. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Und ich bedanke mich nochmal beim Studiogast. Wir werden uns sicherlich an dieser Stelle auch mal wieder hören. Vielen Dank.
Ganz bestimmt. Tschüss.
Tschüss.